Podcast für erfolgreiche Mütter zu Hause, im Beruf und darüber hinaus. Die zwei frisch gebackenen Mamis finden auf die bewegenden Fragen die richtigen Antworten, die sie gerne selbst früher gehabt hätten.
Dann noch einmal ein herzliches Willkommen von unserer Seite. So schön, dass ihr alle gekommen seid zu unserem ersten Babytreff, zu unserem Kick-Off. Ich bin auch total aufgeregt, vor allem, weil wir so viele Gäste haben, die gerade herumlaufen, mitplaudern werden, nämlich ganz, ganz viele Babys, so wie es auch sein sollte. Und von dem her freue ich mich besonders, dass wir das umgesetzt haben, dass wir in die Live-Events gehen, dass wir all das, wofür wir beide stehen, heute zusammenbringen. Oh Gott, jetzt fange ich auch gleich wieder an zu weinen, so wie bei unserem Launch. Und möchte noch einmal ein herzliches Dankeschön auch aussprechen an alle, die uns bei dieser Idee unterstützen, die kommen, um das auch weiterzutragen, unser Projekt. Wir haben zwei super tolle Gäste, die wir gleich nochmal extra natürlich vorstellen. Genau.
Das darf ich jetzt machen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Uns war es ganz wichtig, dass wir nicht nur im Podcast hängen und quasi hinter der Internetschranke versteckt bleiben. Es war uns von Anfang an wichtig, dass wir als Mütter rausgehen und dass wir auch anderen Müttern die Möglichkeit geben, weiter beruflich vernetzt zu bleiben. Deswegen sind wir jetzt hier und das ganz besonders hier im Club Alpha. Der Club Alpha steht nämlich genau dafür, dass Frauen gestärkt werden, dass sie einander helfen. Und deswegen glauben wir, dass das ein sehr gutes Zuhause ist. Deswegen ganz ein großes Danke an Maria Rauch-Kallert. Ich glaube, ich muss gar nicht erwähnen, was sie alles gemacht hat, aber ich mache es trotzdem. Eine der wirklich für mich beeindruckendsten Persönlichkeiten in der Politik, auch eine sehr prägende Frau in meinem Leben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe sie als Teenagerin schon im Fernsehen gesehen, in unterschiedlichsten Posten als Ministerin, und das ist wirklich das Tollste, was man als Frau machen kann, nämlich wirklich rauszugehen und das zu machen, wofür man brennt. Du warst vielfach Ministerin für ganz viele Themen. Ich habe dich zum ersten Mal, glaube ich, als Wirtschaftsministerin, Familienministerin mitbekommen, und du hast noch weiterhin die Aufgabe übernommen, dass du mit Leidenschaft andere Frauen unterstützt. Ich schaue jetzt so nach vorne, obwohl ich dich anschauen will, aber ich habe Sorge, dass das Mikro weniger wird. Und mit dem Club Alpha hast du auch Mentoring-Möglichkeiten geschaffen für Frauen. Du bist mit den Medienlöwinnen ganz aktiv und schaust, dass da auch Frauen in der Medienlandschaft vor die Bühne, auf die Bühne geholt werden und vor den Vorhang geholt werden. Also die Liste ist endlos, du wirst sie vielleicht dann noch ergänzen. Also herzlich willkommen, dass du da bist.
Danke sehr, muss nur eine Korrektur vornehmen. Wirtschaft war es nie. Es war Umwelt, es war Jugend, es war Familie, es war Gesundheit und Frauen.
Ach. Verzeih,
aber nicht alles gleichzeitig.
Nicht alles gleichzeitig, in mehreren quasi
in drei Phasen.
Genau, in drei Phasen. Aber du unterstützt die Wirtschaft quasi indirekt, indem du Frauen unterstützt und ihnen Möglichkeiten aufzeigst und hier bei Club Alpha auch wirtschaftlich vernetzt. Und dann Elisabeth Wenzel, das
genau, zu übernehmen. Ich freue mich sehr, dass wir uns begegnet sind über eine gemeinsame Freundin, würde ich sagen, die dich empfohlen hat, weil sie Teil deiner Arbeit sein durfte. Wahrscheinlich, also so wie mir, geht es wahrscheinlich doch auch einigen. Dein Unternehmen, Familie und Beruf, Management, GmbH, ist vielleicht nicht so präsent oder mir nicht so präsent gewesen, aber das bedeutet nicht, dass die Arbeit, die du tust, nicht präsenter sein sollte. Du hast dich auch seit sehr vielen Jahren für das Thema Familie und Beruf eingesetzt. Du unterstützt Gemeinden, du bringst Maßnahmen an diejenigen, die, wo es notwendig ist, diese Themen zu verbinden, und hast sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet. Du bist auch in vielen Podcasts, um dieses wichtige Thema immer wieder anzubringen. Ich freue mich, wenn du uns heute mehr erzählst über deine Arbeit, über das, was du tust, und einfach da auch die Chance nutzt, dieses wichtige Thema mit deiner Organisation unseren Gästen und Zuhörerinnen näher zu bringen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Bevor ich ja beurteilt werde für den Namen des Unternehmens, das ist eine nationale Koordinierungsstelle der Republik Österreich für Vereinbarkeit. Ich hoffe, das war der ruppigste Teil des Gesprächs heute oder der schwierigste. Und wir haben den Namen nicht ausgesucht, aber unsere Produkte sind Gott sei Dank bekannter als die Firma.
Ich wollte gerade sagen, es soll ja verständlich sein mit dem Namen, was dahinter steckt.
Was dahinter steckt. Und jetzt noch ein großes Danke an unsere Sponsoren. Wir haben wirklich viel Sachsponsoring zur Verfügung gestellt bekommen. Am auffälligsten hier die Tukluk-Matten. Da könnt ihr auch noch mit einem Code selber bestellen, wenn ihr Lust habt. Also herzlichen Dank an Tukluk und die Firma dahinter. Ein weiteres Sachsponsoring findet ihr hier im kulinarischen Bereich, also von Chibo der Kaffee, von Sonnentor der Tee und von Eat Happy haben wir noch im Nachhinein ein Mittagessen gesponsert bekommen. Also bitte bleibt auch noch ein bisschen und tauscht euch aus. Und die Goodie-Bags im hinteren Bereich könnt ihr selber zusammenstellen. Nehmt aus den Schalen, was ihr Lust habt. Das werde ich jetzt nicht einzeln erwähnen, habe ich auch mit den Unternehmen so ausgemacht, dass es kein Muss ist. Ihr seht die Produkte und ihr könnt sie auch bitte gerne und testen.
Was wir heute endlich euch persönlich nicht nur per Videoform oder Onlineform näher bringen können, ist das Bergblut. Ich bin großer Fan davon geworden. Ich trinke jeden Tag meinen Saft. Bitte unbedingt die Shot probieren. Den Sirup probieren und wer Interesse hat, unser Code ist immer noch WD15 gültig. Wer sich da anschließen möchte, uns bei einer Saftkur zu unterstützen bzw. die Erfahrung selber zu machen.
Genau, und für den Raum noch zwei organisatorische Dinge. Hinten ist eine Wickelmatte und ein Stillbereich, wer es braucht oder sich auch einfach mal zurückziehen möchte. Und jetzt starten wir ins Gespräch. Ich bin schon so neugierig. Wir haben uns ja auch schon im Vorfeld ein bisschen ausgetauscht. Jetzt mal direkt an dich, Maria. Und wir sind per Du, weil wir uns jetzt auch im Vorhinein ein bisschen besser kennengelernt haben. Deshalb, wie kann man sich als Frau in der Politik durchsetzen und wie ging es dir über die unterschiedlichen Jahrzehnte deiner Arbeit? Was hast du gelernt? Was sind deine Strategien? Was kannst du uns mitgeben auf dem Weg?
Ja, also zuerst auch danke für die Einladung. Wie kann man sich als Frau durchsetzen? Ich glaube, etwas schwieriger als Mann, weil es immer noch in den Köpfen der Menschen ist, dass Politik Männersache ist, leider. Vor allem im ländlichen Bereich sind Frauen sehr oft der Meinung, das ist nichts für mich. Ich habe da aus Amerika meinen netten Spruch mitgebracht. Politics is a dirty business, but women always have been cleaning up other people's messes. Also ich freue mich, dass die Frauen die schwierigen Dinge aufräumen. Und es ist auch sehr bezeichnend, dass Frauen immer dann eine Chance haben und kommen, wenn kein Mann sich mehr hinzugreifen traut. Das war in der Steiermark so, als Waltraud Klasnik Landeshauptfrau wurde, im Übrigen die allererste Frau in Österreich, die je Landeshauptfrau wurde, hat sich Landeshauptmann genannt.
Ja.
Und zwar nicht wegen mangelnder Emanzipationsbegeisterung, sondern deswegen, weil ihr Stellvertreter, der sehr getroffen war, der vorher schon Landeshauptmann war und sehr getroffen war, dass er nicht mehr wiedergewählt wurde, dann gesagt hat, wenn's zum Landeshauptmann wollt, dann müsst's in den ersten Stock gehen. Oben sitzt nur die Landeshauptfrau.
Nein.
Und daraufhin hat sie sich Landeshauptmann genannt. Das
hat einen taktischen Hintergrund.
Er hat natürlich sehr gehofft, dass er Landeshauptmann wird. Nein, ja. er war auch davor Stellvertreter, aber ja. Es gab einen Landeshauptmann vor der Waltraud. Frauen haben es ein bisschen schwerer in der Wirtschaft und in der Politik, vor allem in Führungspositionen, weil sie kritischer beurteilt werden, nicht nur nach dem, was sie können, sondern auch, wie sie aussehen, wie sie sich geben. Also es gibt hier wirklich, es wird mit zweierlei Maß gemessen. Und es ist für Frauen in der Politik, es gibt einen wesentlichen Unterschied, warum Frauen in die Politik gehen und warum Männer in die Politik gehen. Es gab einmal ein Buch, das hat geheißen, also beschloss ich Politiker zu werden, geschrieben von einem Mann, sehr, sehr lustig, sehr witzig. Frauen gehen in die Politik, weil sie ein Anliegen haben. Also ich habe erlebt, dass zum Beispiel in der Bezirkspolitik in Wien Bezirksrätinnen deswegen Bezirksrätinnen geworden sind, weil sie mit ihrem Kinderwagen nicht in die U-Bahn gekommen sind. Also da gab es kaum U-Bahn-Stationen mit Liften, sondern nur mit Treppen oder Rolltreppen. Und mein Weg in die Politik war eigentlich die Erblindung meiner Tochter mit 4 Jahren. Und ich musste feststellen, dass es nichts gab. Also meine Tochter ist 1970 geboren, 1974 gab es keine Frühförderung in Österreich und zwar nicht nur nicht für blinde Kinder, sondern für überhaupt keine behinderten Kinder. Also mein Engagement war schulische Integration von behinderten Kindern. Also damals gab es die Sonderschulen, die man voller Stolz 1962 sozusagen geschaffen hat und alle Kinder aus den normalen, sogenannten normalen Klassen hinaus gedrängt hat und gut gemeint in Sonderschulen gesteckt hat, die dann plötzlich völlig isoliert waren und keinen Kontakt mehr zu nicht behinderten Kindern hatten, was auch für die nicht behinderten Kinder ganz schlecht war.
Absolut, ja.
Und mein Weg war eigentlich der, dass ich für mein Kind wollte, dass es, egal ob behindert oder nicht, ganz normal mit allen anderen Kindern oder so normal wie möglich aufwachsen kann. Und wir waren eigentlich eine Grassroot-Bewegung, eine Elternbewegung für die Reintegration ihrer Kinder. Und das hat uns stark gemacht. Und das war ein Anliegen, das ich bis heute mit Leidenschaft verfolge. Bin Präsidentin des Paralympischen Komitees und kämpfe dafür, dass unsere paralympischen Athletinnen und Athleten, und das sind ganz tolle, genauso viel Aufmerksamkeit bekommen wie die Olympia-Athleten. Und da ist uns schon wahnsinnig viel gelungen. Eigentlich die gleiche Einkleidung, die gleiche Unterstützung beim Bundesheer, beim Finanzministerium, beim Innenministerium, also die berufliche Absicherung.
Und die Sichtbarkeit ist
schon
viel größer.
Und die Sichtbarkeit haben wir wesentlich erhöht. Jetzt müssen wir nur noch bei den Prämien, bei den Medaillenprämien nachziehen, weil die geben uns immer wieder was vor. Also da ist diese Gleichstellung ganz, ganz wichtig.
Und auch Gleichberechtigung in quasi den Werbepartnerschaften und ähnlich, das jetzt zum Schluss angesprochen ist, ein wirklich großes Thema. Das spielt natürlich auch mit Ausbildungsplätzen und mit all diesen Themen zusammen. Du hast jetzt schon ganz viele Themen angesprochen. Also das eine ist, sich Gehör zu verschaffen als Frau mit einem speziellen Anliegen, die Gründe, warum man in die Politik geht und jetzt vielleicht noch ein paar Strategien, wie man einsteigt und wie man quasi eine politische Karriere lostreten kann. Was würdest du sagen? Also natürlich mit dem Engagement. Es gibt natürlich parteipolitische Engagements, aber vielleicht auch außerparteiliche Möglichkeiten. Wo würdest du einsteigen, wenn du heute nochmal neu beginnen würdest?
Also wenn man etwas verändern will, dann muss man sozusagen Partner suchen. Bei mir war das so, ich kann es am besten am eigenen Beispiel, ich wollte für Eltern behinderte Kinder eine Informationsstelle schaffen, weil es war so schwierig, an Informationen zu kommen.
Ja.
Ihr müsst euch vorstellen, in den 70er Jahren gab es weder ein Internet, noch gab es Mail, noch gab es Social Media, überhaupt nicht. Das ist jetzt alles viel einfacher geworden. Und es war mir klar, dass ich mir als Lehrerin mit einem Lehrer als Mann, junge Familie, die gerade eine Mietwohnung hatte und das Geld reicht ja hint und vorne nicht in dieser Situation, jemanden gebraucht habe, wo ich eine Informationsstelle aufbauen konnte. Meine Idee war eine Zeitung, die so einmal oder im Monat oder einmal im Quartal herauskommt und eine Telefonanbindungsstelle.
Ja.
Und wir hatten ja noch Vierteltelefone. Ja. Das kann sich heute überhaupt niemand mehr vorstellen, kein Mobiltelefon. Und ich bin mit dieser Idee hausieren gegangen zu den Menschen, die ich kannte. Ich war Lehrerin und war in der Fraktion christlicher Gewerkschafter verankert, also bin ich zur ÖVP gegangen. Jeder hat die Idee gut gefunden, keiner hat was gemacht. Bis ich dann irgendwann einmal beim Erhard Busseck war und gesagt habe, also wenn ich jetzt nicht innerhalb von 14 Tagen irgendetwas bekomme, dann gehe ich zu einer anderen Partei. Das hat dann gewirkt.
Ja.
Und ich habe dann im Hilfswerk begonnen und war dort 5 Jahre lang. Ich habe dort die Behinderteninformationsstelle des Sozialen Hilfswerks, damals jetzt heißt es Wiener Hilfswerk, aufgebaut und wurde dann von Busseck gefragt, ob ich das übernehmen möchte als Geschäftsführerin. War auch ein Abenteuer, weil ich ja an sich gerne Lehrerin war und keine wirtschaftliche Ausbildung hatte. Habe mir Ausbildungen, dass ich eine Jungunternehmerausbildung bezahlt bekomme vom Hilfswerk. Ansonsten habe ich das für mein Lehrergehalt weitergemacht und wurde dienstfrei gesteckt und hatte dann das Glück, dass ich in den Bundesrat gekommen bin und dann das ging dann los und war in der Karriere oft kurz vor dem Absturz und kurz vor dem Abgrund. Und einige Male habe ich das Wort gehört, das überlebst du nicht. Ich habe es dann 30 Jahre überlebt, auch in der Politik, bin leider nie in den Schuldienst wieder zurückgekehrt. Ja. Aber es braucht ein Durchhaltevermögen, es braucht den langen Atem, nicht bei jeder Frustration aufgeben. Man darf stolpern, man darf fallen, aber man darf nicht liegen bleiben, aufstehen, Krone richten und weitergehen. Das ist das Wesentliche. Und das ist in der Politik fast noch nichtiger als in der Wirtschaft.
Und manche Themen haben sich auch nicht verändert. Also ich glaube, man muss noch immer hartnäckig bleiben, man muss noch immer dranbleiben und man darf auch seine Vision nicht aus den Augen verlieren. Also es gibt dann auch oft einfach, dass man auf Gesprächspartner trifft, die dann die Linie verändern wollen. Man hat eine Idee und man sollte da dranbleiben.
Deswegen, wie komme ich in die Politik? Mhm. Man muss natürlich schauen, was ist das politische Spektrum, welche Partei spricht mich am ehesten an.
Klar.
Und dort andocken.
Ja.
Also bei politischen Veranstaltungen andocken, mitdiskutieren, auffallen, dann wird man meistens auch gefragt.
Ja. Und auch keine Angst vor der eigenen Meinung zu haben, weil oft wirkt so, als müsste man sich anpassen. Aber es ist in vielerlei Hinsicht immer gut, auch seine eigene Meinung zu entwickeln und daran zu arbeiten. Aber jetzt schauen wir nochmal.
Ich glaube, wir haben noch eine andere, eine zusätzliche Perspektive zu allem. Ich glaube, was jetzt angesprochen wurde, kannst du sicherlich auch, liebe Elisabeth, einiges sagen. Vielleicht bevor wir starten, was ist denn dein Unternehmen, damit wir alle wissen, was die Familie- und Berufsmanagement GmbH macht? Was ist dein Anliegen? Was ist euer Anliegen? Du machst das seit über 10 Jahren. Was hat sich auch verändert, wenn wir über Veränderung, über Stimmen, die gehört werden müssen, sprechen? Und vielleicht kannst du uns auch auf die spannende Reise mitnehmen. Du gehst in Gemeinden, bist wahrscheinlich auch viel mit Männern zusammengesessen und ihnen ein Thema näher zu bringen, das vielleicht nicht jeden so interessiert hat.
Also was machen wir? Den unglaublich werbewirksamen Namen habe ich ja schon gesagt. Woher man uns vielleicht kennt, ist, wenn man in Geschäfte geht, stehen da Aufkleber auf den Türen und da steht drauf, wir sind ein familienfreundlicher Arbeitgeber. Das ist unsere Zertifizierung für Unternehmen. Und da sind wir stolz, weil da steht auf das österreichische Wappen dahinter. Das ist ein Privileg, weil wir sind ein staatliches Güterzeichen. Das heißt, in der einen Seite arbeiten wir mit Unternehmen. Und der zweite Teil, den du schon erwähnt hast, sind die Gemeinden, wo wir inzwischen ein Drittel der Bevölkerung in familienfreundlichen Gemeinden lebend haben. Ich habe persönlich die Aufgabe, dass ich das eher steuere im Sinn von, wo finden wir Kooperationspartner, wie bringen wir das Ding auf die Erde. Und ja, ich kann mich erinnern, dieses, was ist eigentlich so der persönliche Fehler in der Vita, dass ich da jetzt irgendwo herumstehe und über Familie und Beruf rede. Das war schon eigenartig und das hat sich Gott sei Dank total verändert, weil jetzt ähnliche Männer in ähnlichen Positionen mir sagen, ja, wir wissen wir müssen das machen, aber wir machen vorher noch das und dann melden wir uns Also das ist schon wirklich schön, wenn man lange an so einem Thema dranbleibt. Ich meine, gegen die Maria ist es ein Wimpernschlag, aber trotzdem.
Das Schuldgefühl wird größer.
Das Schuldgefühl wird ein bisschen größer, die Betretenheit wird größer und es hat sich für ein gesellschaftliches Thema in den letzten 10 Jahren, finde ich, wirklich viel getan. Weil das ist das Bohren dicker Bretter und das geht nicht schnell.
Ja.
Und da war uns, so absurd es vielleicht klingen mag, die Corona-Krise eine Hilfe, weil sie vielen Leuten vor Augen geführt hat, wo die Brennpunkte sind und dass es eben auch anders geht. Da ist uns der Arbeitskräftemangel eine Hilfe, weil jetzt braucht man plötzlich Lösungen. Und da ist uns natürlich auch das Generationenthema sehr, sehr unterstützend. Ja, wir haben es jetzt mit einer Väter, in dem Fall wirklich hauptsächlich Väter, Jungväter zu tun, die da einfach ein ganz anderes Leben erwarten und die müssen wir abholen und das ist unser Ziel. Ich möchte eine Lanze brechen für die Gemeinden, weil ich die Maßnahmen, die dort entstehen, wenn man mal aktiv wird und wenn man die Bevölkerung abholt, großartig sind, immer wieder unglaublich kreativ sind und mich persönlich wirklich motivieren.
Schön. Ein Beispiel auch.
Also wahrscheinlich ist es schon hinlänglich bekannt, aber ob es der Radbus ist, wo die Kinder mit dem Rad gemeinsam in die Schule fahren, ob es intergenerative Projekte sind, wo wirklich mit Zeit- und Tauschstunden ganz tolle Geschichten aufgestellt werden. Ob es, was haben wir da noch als ganz spannende Geschichte, ob es Oma-Opa-Lesen ist, ob es Einsamkeitsinitiativen sind, wo Leute aus der Einsamkeit herausgeholt werden. Die Elternhaltestelle, damit nicht der ganze Ort in der Früh zugestopft ist, wo dann die Kinder sich für jeden Kilometer, den sie gehen, einen Euro verdienen und einen Ausflug machen, etc. pp.
Und bekommen dann die Gemeinden auch eine Zertifizierung?
Natürlich, das ist ein zweites Ding. Die familienfreundliche Gemeinde, also wer ab heute rausfährt aus Wien, in Wien haben wir auch ein paar Bezirke, aber die haben nicht so viele Ortstafeln, dann soll er bitte schauen, da gibt's große Tafeln, familienfreundliche Gemeinde. Und wir machen so bei Initiativen, wo Leute uns Fotos schicken, also es ist relativ leicht zu finden und finde ich selber auch immer wieder spannend.
Das finde ich nämlich auch ein Corona-Trend, by the way, dass die Leute auch wieder ein bisschen außerhalb der Ballungszentren ziehen. Und dann könnte das ja auch ein Gütesiegel sein, wonach man sich orientieren kann, wo man sich niederlassen soll. Also das ist schon eine ganz andere
Frage. Du hattest wieder mal diplomatisch ausgedrückt. Er hat gesagt, wer jetzt vielleicht Zweitwohnsitz sucht oder so.
Genau.
Schauen, wo dieses Gütesiegel
ist. Standortfaktor Familienfall.
Genau.
Also das heißt, bei Bewerbungen darauf achten, bei Umzügen darauf achten, also das ist wirklich auch eine gute... Beim Einkaufen, genau, das ist wirklich auch eine ganz, ganz schöne...
Bei den Unis. Mhm. Wir haben die Hälfte aller österreichischen Hochschulen in unserer Zertifizierung Hochschule und Familie. Und da finde ich ganz toll, dass auch die Studierenden eingebunden werden.
Ja.
Und dass wir da inzwischen wirklich gute Lösungen haben für Studieren mit Kind.
Mhm. Ja. Könnte man sich bei dir auch engagieren? Also wenn man sagt, man hätte vielleicht jetzt ein zusätzliches Projekt. Es gibt vielleicht auch Personen hier im Raum, auf das man hinweisen möchte, dass man vielleicht auch zertifizieren lassen möchte. Das könnte man bei dir auch machen.
Unbedingt, weil dieser sperrige Name Koordinierungsstelle heißt, dass wir zwar selber unsere Königswege identifiziert haben, also wir selber sind natürlich davon überzeugt, aber es gibt so viele Arten, wie man Vereinbarkeit leben und unterstützen kann. Und unser Auftrag ist, das zu koordinieren, vor den Vorhang zu holen und herzuzeigen. Wir haben ein großes Netzwerk, Unternehmen für Familien, wo auch alle anderen herzlich eingeladen sind, die nicht durch die Zertifizierung den Stein der Weisen finden. Und genau das ist unser Auftrag.
Schön.
Deswegen sind wir auch von der Republik mit dem beauftragt.
Ich würde auch gerne ein bisschen auf das Persönliche gehen, weil wir nicht nur im Raum, sondern auch immer wieder, also unsere Zuhörerinnen ja diejenigen sind, die sagen, sie sind in Karenz, sie sind in der Schwangerschaft, sie wollen weiterhin beruflich erfolgreich sein. Was könnt ihr aus eurer Zeit gerade dieser Zielgruppe auch uns mitgeben? Ich platze bald zweites Kind, das ist mit zwei Kindern dann wahrscheinlich für mich jetzt, ohne es zu wissen, noch schwieriger an eine Karriere zu denken. Und für mich dieses Thema, wie bringe ich zwei Kinder unter einen Hut? Man muss immer auch dazu sagen, es gibt vielleicht einen Partner, der einen unterstützen kann. Mein Mann lebt hauptsächlich im Ausland. Das heißt, ich bin sozusagen ein bisschen auf dieser Alleinerziehungsschiene. Aber was könnt ihr aus eurer Erfahrung Frauen mitgeben, die sagen, warum sollte meine Karriere jetzt zurückgestellt werden? Es ist ein Teil von mir, es ist mir wichtig. Wir sind immer auf der Suche nach Tipps und Perspektiven, wie man da Unterstützung finden kann.
Ja, wenn ich dran bin, dann immer am Ball bleiben. Das heißt, schon in der Schwangerschaft, wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist, schon in der Schwangerschaft mit dem Arbeitgeber besprechen. Erstens, wann man plant, zurückzukommen, das sollte man sich überlegen, auch wenn sich's dann ändert, weil es irgendwelche Besonderheiten gibt, auch wenn man nach einem halben Jahr zurück will, aber es geht dann doch nicht. Aber auch der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin braucht eine gewisse Planbarkeit. Und wenn man länger, also mein Tipp ist immer, so kurz wie möglich wegbleiben, wenn man jemanden für das Kind findet. Ich war in den 70er Jahren eine Rabenmutter, weil ich habe nur den Mutterschutz in Anspruch genommen. Der war damals
nicht. Diese Dinge haben sich nicht geändert. Das sind wir heute auch noch.
Dann 2 Monate Ferien, weil ich ja Lehrerin war. Aber ich habe meine Kinder mit 4 Monaten in die Säuglingskrippe gegeben. War in Wien möglich damals. War auch, es gab Plätze, ausreichend Plätze, weil alle Mütter zu Hause geblieben sind. Also meine Kinder waren dort wunderbar betreut. Es gab 2 diplomierte Säuglingsschwestern plus 2 Helferinnen für geplante 14 Kinder. Es waren aber maximal 6 in der Säuglingskrippe. Also das waren 4 Betreuungsleute für 6 Kinder. Und ich habe das Kind zum Mittag, als Lehrerin ist das natürlich leichter, war neben meiner Schule, war auch noch glücklich. Also man sollte schon auch planen, sich überlegen, wo kann mein Kind gut betreut werden.
Und wo ist es logistisch für mich?
Ich habe dann bei meinen Enkelkindern, meiner Tochter gesagt, im ersten Jahr möglichst zu Hause betreuen, muss nicht die Mutter sein. Aber weil meine Kinder im ersten Jahr alle Kinderkrankheiten bekommen haben und es ist natürlich ein Unterschied, ob man Mumps mit 3 bekommt oder mit einem Jahr bekommt. Allerdings, meine Jüngere hat Mumps von der großen Schwester aus dem Kindergarten auch mit einem Jahr bekommen. Also es war schon egal. Aber dranbleiben, mit dem Arbeitgeber besprechen, vor allem in großen Unternehmen, wie kann ich Kontakt halten zum Unternehmen? Wie kann ich sozusagen vielleicht einmal vorbeikommen zu einem Unternehmenstreffen, zu einer Unternehmensfeier. Und dann natürlich planen, wie organisiere ich die ersten Jahre. Das sind die schwierigsten, weil Kinder immer zum falschen Zeitpunkt krank werden, immer erst um 6 in der Früh und nicht am Abend davor. Also man kann sehr schwer das dann voraus.
Dinge vorausplanen.
Vielleicht ein Backup haben. Also ich hatte keine Großmütter. Das heißt, es gab Großmütter, aber die waren die eine noch selbstberufstätig, die andere hat noch ein kleines Kind gehabt. Ich habe dann die Frau eines Kollegen gefunden, die ich wirklich um 6 Uhr anrufen konnte und
die dann eingesprungen
ist. Und ich habe einen sehr verständnisvollen Direktor gehabt, der notfalls in der ersten Stunde dann selbst für mich hineingegangen ist, sodass ich etwas später kommen konnte, bis ich halt jemanden gefunden habe. Habe aber auch, ich habe damals schon einen Stundenplan gemacht für die ganze Schule, obwohl ich relativ jung war, weil ich war 21, wie das erste Kind kam. Aber deswegen mit dem Hintergedanken, dann kann ich mir den Stundenplan so einteilen, wie es für mich passt. Und das war auch der Grund, warum ich noch gleich wieder in die Schule zurück war, sonst hätte wer andere den Stundenplan gemacht. Und das wollte ich unter allen Umständen vermeiden. Ja.
Ich fasse das nur kurz zusammen, weil ich glaube, du sprichst ganz wichtige Punkte an, obwohl es so selbstverständlich für uns alle wirkt. Das ist erstens Ownership, finde ich, seinem eigenen Leben gegenüber. Und zu sagen, ich richte mir das jetzt so ein. Das fängt erstens zeitlich an und man ist oft so zurückhaltend, dass man sagt, ah, ich kann jetzt nicht meine Termine erst um 10 beginnen. Doch, probiert es mal, diskutiert es, es nimmt so viel Stress raus. Dann, ich stelle mir mein eigenes Team zusammen. Du hast die Kollegin das im Beruf erwähnt. Es ist auch, ja, Großeltern spielen eine Rolle, aber man kann sich auch ein Team im Privaten zusammenstellen und man darf da auch keine Scheu davor haben. Wirkt manchmal so bossy, auch das ist ein Wort, das irgendwie falsch geprägt ist, würde man über keinen Mann sagen. Aber es ist auch wichtig, diese Ownership, das Team auch im Privaten zu leben. Und ja, es hat mit Management-Skills zu tun.
So wie es vorher angesprochen wurde, sich einfach für sich und seine Familie auch stark ja. machen, weil die Dinge verändern sich. Und ich denke mir, die Flexibilität ist ein großes Thema, aber so schnell, je schneller man akzeptiert, dass sich die Dinge verändert haben, desto schneller kann man wieder schauen, wie es für einen dann gut zusammenpasst, wenn man sagt Familie und Beruf.
Aber ja, und Klarheit in der Kommunikation.
Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu sagen, es ist kein Spaziergang.
Ja,
es ist in den ersten Jahren
genug
Stress, man braucht hohe Resilienz. Man muss wissen, es ist nicht gemütlich, es ist vielleicht gemütlicher zu Hause, aber dann viel schwieriger wieder einzusteigen.
Ja.
Und aber es lohnt sich.
Wir kommen auch immer wieder auf das Thema Schuldgefühle zu sprechen, wenn man sagt, okay, das Kind ist im ersten Jahr viel krank, man möchte ja den Druck auch standhalten, wieder erfolgreich zu sein im Beruf, eine Bringschuld unter Anführungszeichen zu haben. Bevor wir aber in die eher schwierigen Themen abdriften, vielleicht noch ergänzen, Elisabeth, was hast denn du für Tipps an junge Eltern, was Karriere und Familie betrifft?
Und was hat sich vielleicht kulturell schon verändert? Weil du bist ja viel näher dran an mehreren Unternehmen.
Also ich kann es wirklich nur ergänzend sagen, weil das ist natürlich alles ganz auf den Punkt gebracht. Drei Sachen sind mir aufgefallen. Das eine ist, zu überlegen, was habe ich auch, also wie bin ich in meiner Gesamtkompetenz jetzt neu aufgestellt und mir nicht zu überlegen, was ist jetzt alles, was ich nicht mehr liefern kann, wenn ich zurück in den Job gehe. Also wir sehen da oft viel Hemmung. Wo bin ich jetzt eingeschränkt? Aber ich bringe ja auch neue Kompetenzen und eine neue Perspektive mit. Also da ein bisschen ein Selbstbewusstsein. Was ich ganz wichtig fände, ist als Elternteil das Arbeitsumfeld einzuladen, da auch offen reden zu dürfen. Also wir haben durch verschiedenste Tendenzen einfach viel Hemmung, das in Mitarbeitergesprächen abzufragen. Ja. Also Verständnis auch für die Führungskraft auf der anderen Seite. Wenn ich über das offen rede und wenn ich diese Kultur vorfinde, die natürlich in unseren Unternehmen da ist, dann baue ich unglaublich viel Barriere ab, weil es traut sich, wer nicht zu sagen, ah, du schaust halt müde aus, das könnte in den falschen Hals kommen, wenn man selber offen damit umgeht und sagt, das kann ich nicht, das stelle ich mir vor, ich würde jetzt gerne drüber reden, ob ich zurückkomme, aber ich weiß eh selber, es ist nicht fix, dann baut man da viele Hemmungen ab. Also das ist ein heißes Eisen, das im Mitarbeitergespräch anzusprechen und damit werden solche Leute auch manchmal umgangen oder man versucht, diese Themen zu vermeiden. Und da gibt es schon eine gewisse Schuld von den Eltern. Und das ganz was Einfaches ist jetzt sehr wirklich nur ergänzend gesagt. Es ist trotzdem in dieser wirklich taffen Zeit meistens ein Teilzeitthema. Und die Teilzeitkräfte haben einen unglaublich hohen Effizienzanspruch in der Zeit, in der sie arbeiten. Und sie haben eine sehr, sehr knappe Kalkulierung, weil sie genau dann weg sollen, müssen, dürfen.
Ja.
Ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwas auslöst, wenn ich das hier sage, aber ich würde mir von vielen wünschen, dass sie sich trotzdem 15, 20 Minuten ineffiziente Zeit in ihrem Job einplanen, weil sie aus vordergründig, weil sie aus ganz vielen Dingen sich selber ausschließen. Ich mache jetzt nicht mit bei der Mittagspause, weil ich gehe eh um zwei. Ich trinke jetzt nicht schnell den Kaffee in der Küche, weil ich muss ja alles unterkriegen.
Ja.
Und das ist einerseits unglaublich toll und alle Arbeitgeber freuen sich und ich finde das auf eine wirklich immer wieder beeindruckend, was das so oft für eine enge Taktung ist. Aber da gehen in Richtung Karriere, in Richtung Teilhabe, in Richtung Sichtbarkeit Dinge verloren.
Ja.
Und das sage ich allen Teilzeitkräften, egal ob männlich oder weiblich, bitte bleibt sichtbar und nehmt euch auch für das Zeit.
Ja, das ist ein informell wesentlicher Fall.
Und wenn ihr für eine gewisse Zeit draußen bleibt und dann wieder einsteigt in den Beruf nach zwei Jahren, drei Jahren, weil das zweite Kind so kommt, dass dann sagt ja nicht, ich habe in den letzten Jahren nichts gearbeitet. Erst einmal stimmt's nicht.
Ja.
Und sagt's ja nicht, auch nicht, ich war nicht außerhäuslich berufstätig, sondern sagt's ein wunderbarer Satz, den ich von einer leider schon verstorbenen Freundin gehabt habe. Ich habe in den letzten Jahren selbstständig und eigenverantwortlich einen kleinen multifunktionalen ökotrophologischen Betrieb geleitet und drei Kinder großgezogen.
Schön. Ja, so muss man es mitnehmen.
Schon wieder vielleicht Mut
und ja, Gott genau. Vielleicht noch direkt die Frage, das führt mich dazu, dass in Krisenzeiten oft so wenig Platz für Frauen- und Familienthemen ist. Es wird jetzt oft von diesem Backlash gesprochen. Ich glaube eher, dass es so ein bisschen daran vorbeiführt, dass sich schon sehr viel Positives tut und dass man sich dann wieder darauf zurücklehnt, so, ach, wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Du hast eh gemeint, wir machen noch das und das und dann kommen wir zu den quasi Frauenthemen. Wie begegnet man dem und was muss sich in der Politik noch tun? Das würde ich jetzt wieder Maria geben.
Also zuerst einmal muss jeder Regierung klar sein, dass das unsere Zukunft ist, dass unsere Pensionen nur gesichert sind, wenn wir ausreichend Kinder haben, die gut erzogen, gut gebildet in den Arbeitsprozess einsteigen und letztendlich das Pensionssystem weiter finanzieren, so wie wir das Pensionssystem unserer Vorgängerinnen und Vorgänger finanziert haben. Und dass man gut daran tut, möglichst viel an Unterstützung Familien, die bereit sind, Kinder zu bekommen. Es wird ja leider immer weniger. Wir kommen ja zu einer Ein-Kind- oder Null-Kind-Gesellschaft.
Ja.
Auch zu unterstützen, damit sie beides vereinbaren können. Den Frauen muss man immer wieder dazu sagen, nicht glauben, dass eine Ehe oder eine Partnerschaft eine Lebensversicherung ist. Bitte, bitte, bitte einen Beruf erlernen, in diesem Beruf zumindest einmal einsteigen, wenn es irgendwie geht, wenn nicht eine zu frühe, ungewollte Schwangerschaft auftritt. Auch dann kann man sich helfen lassen und immer danach trachten, eine wirtschaftliche Unabhängigkeit auch in dieser Phase aufrechtzuerhalten. Abhängigkeit vom Partner bitte nur so weit, als ihr auf das Pensionssplitting besteht, falls ihr aus dem Beruf zwischenzeitlich aussteigt. Männer tun das. Wenn Männer in Karenz gehen, denken sie an das Pensionssplitting und vereinbaren das mit ihrer Gattin. Frauen sagen oft, ich traue mich nicht, meinen Mann zu fragen. Also bitte, das darf es gar nicht geben in einer Partnerschaft. Ich sage gleich dazu, bevor sie heiraten, machen sie einen Ehevertrag. Und zwar deswegen, weil man dann schon vorher klar über die Dinge und Vorstellungen spricht, die einem wichtig sind im Leben. Und nicht erst dann drauf kommt, wenn der Haussegen schon schief hängt. Das ist viel leichter, weil mir hat einmal einer meiner politischen Wegbegleiter gesagt, er wird niemand mehr heiraten. Sage ich, dann gibt's auch weniger Scheidungen. Dann wissen die Leute, worauf sie sich einlassen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Und das beginnt ja mit Information, mit Austausch. Also ich glaube, erst wenn wir über die wichtigen Dinge sprechen, dann werden sie uns bewusst und dann können wir sie auch in Partnerschaft, Unternehmen etc. einbringen.
Und wenn der Himmel voller Geigen hängt, bekommt man zumindest sozusagen mehr Chance, seine Vorstellungen umzusetzen. Und wenn es dann nachher anders sein sollte, kann man immer sagen, ich habe es ja rechtzeitig gesagt.
Genau. Jetzt kann ich mich sogar outen, weil ich habe eigentlich immer angesprochen, bevor ich geheiratet habe, ich will einen Ehevertrag haben, weil ich genau wusste, wenn es zum Streit kommt, zu einer Trennung kommt, will ich geregelt haben, wie, was. Konnte mich nicht durchsetzen, ist vielleicht nicht so gut gelogen, aber ich habe es immer wieder angesprochen und es wurde nicht angenommen. Aber ich finde es schön, ich glaube auch, dass das wichtige Themen sind, die im Vorfeld besprochen werden müssen. Und ich sehe das auch so. Ich meine, das war keine populäre Meinung, die ich damit vertrete, muss ich sagen. Aber ich bin dann auch ein absoluter Fan von diesen.
Und denkt da jetzt schon an eure Alterssicherung. Es klingt skurril, aber wenn ihr jetzt beginnt, zum Beispiel Vorsorgesparen zu machen für die Alterssicherung, jetzt ist es noch finanzierbar. Und viel leichter, als dann mit 50 zu beginnen.
Ich würde sogar noch einen Schritt nach vorgehen. Ich würde auf die richtige Partnerschaft achten. Also zuerst einmal die Partnerwahl zu Hause, aber auch im Beruf. Ich finde, das spürt man schon. Wo sind die Red Flags? Also wo ist in einem Unternehmen überhaupt keine Visibilität für diese Themen? Also vielleicht das Gegenbeispiel zu eurer Lizenzierung. Da gibt's ja auch ein paar Themen, also im Sinne von Flexibilität am Arbeitsplatz, überhaupt keine Möglichkeiten für Aufstiege im beruflichen Bereich, wenige Frauen in Führungspositionen. Ich finde, das sind schon Anzeichen dafür, dass man einfach hinterfragen sollte oder Möglichkeiten vorher testet, bevor man schwanger wird. Weil dann wird es schwierig, wenn man wieder zurückkommt. Aber wie siehst du das, Elisabeth?
Ja und nein. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die sich wirklich schwer tun, weil sie Aufgaben erfüllen müssen, die mit gewissen Flexibilitätsstandards
nicht
zu vereinbaren sind und sich trotzdem irgendwie nach der Decke strecken. Die Sorge bei den Führungskräften und bei den Unternehmen über Kontrollverlust in Zeiten, die instabil sind, sind ähnlich, wie wir sie auch von uns persönlich kennen. Und das kann natürlich manchmal zu organisatorisch irrationalen Handlungen wie Back to Office oder sowas führen. Ne? Und das sind natürlich Red Flags und wir vertrauen mal drauf, dass inzwischen das schon auch vom Markt, gerade auch weil es oft sehr mit hochqualifizierten Leuten zu tun habende Unternehmen machen, nicht belohnt wird. Gleichzeitig stellen wir fest, dass Familie und Beruf bei vielen jetzt schon als Klassiker angekommen ist. Also es gibt jetzt schon wieder progressivere Strömungen, als sich der Vereinbarkeit zuzuwenden. Was mich einerseits freut, weil damit sind wir in der Mitte angekommen. Andererseits ist es natürlich auch eine Challenge, dass wir trotzdem noch nicht an Biss verlieren, für das Thema zu arbeiten. Und es ist, glaube ich, wirklich wieder leider die ewige Wiederholung, die Bringschuld des Einzelnen. Wenn man im Kollektiv darauf aufmerksam macht und sagt, hallo, was ist da? Ihr habt da einen Rückschritt gemacht oder da gibt es kein Angebot oder ich habe nichts vorgefunden. Mhm. Und das kommt in den Bewerbungsgesprächen, in den Mitarbeitergesprächen vor, dann kriegt das Sichtbarkeit und dann sind die Führungskräfte nervös. Und wenn man es schluckt, dann wird das einfach
weitergetragen.
Genau, wird das einfach wieder verschwinden. Mhm. Und dass jeder Einzelne gefordert wird, der macht nur die Summe der Dinge den Unterschied. Ob ich ein junger Bewerber bin, ob ich beim Rückkehrgespräch bin, ob ich im Mitarbeitergespräch bin, ob ich Ü40 wissen will, was ich noch für Möglichkeiten habe. Jeder Einzelne muss seine Kerbe in das Brett schlagen. Und wir versuchen halt, den Grundboden dafür aufzubereiten und bei den CEOs anzuklopfen und zu sagen, glaubt's nicht, dass das je endet. Wir machen weiter.
Darf ich sagen, am 15. ist die Prämierung in diesem Jahr, am 15. Oktober, die Prämierung der Wiener Betriebe, der Frauen- und familienfreundlichen Betriebe. Das ist hier auch im Alpha. Die Wiener Landesstelle ist hier im Alpha beheimatet und da werden wir wieder die besten Wiener Betriebe in 5 Kategorien auszeichnen.
Perfekt. Das ist doch ein guter Ausblick. Ja. Jetzt gelingt uns vielleicht noch ein schneller Wrap-up, weil ich glaube, wir wollen alle in Richtung Essen, Kaffee, Austausch und Netzwerk. Ich darf mal vielleicht ganz kurz reinstarten. Was mir wirklich sehr, sehr schön in Erinnerung geblieben ist, ist, dass es einfach um unsere Zukunft geht. Maria, du hast es angesprochen. Wir müssen an den Generationenvertrag denken. Wir müssen daran denken, dass sich dieses gesamte Sozialsystem, das wir aufgebaut haben in der Vergangenheit, einfach erhalten muss. Das ist, finde ich, immer wieder wichtig, daran zu denken, dass wir alle einen Anteil daran haben und dass wir die beste Leistung vollbringen, nämlich Kinder in diese Welt zu setzen und am Ball zu bleiben und beruflich aktiv zu bleiben. Das Pensionssystem kann sich sonst nicht finanzieren und im weitesten Sinne müssen wir einfach auch an uns persönlich denken, dass wir selber noch eine Pension haben und da einfach in die Zukunft bauen müssen.
Elisabeth, du hast gemeint, jeder Fall bleibt individuell. Man muss dranbleiben. Die, jetzt zum Schluss, die Summe der Dinge macht den Unterschied. Da sieht man, dass jeder Einzelne gefragt ist. Das ist das, was für mich jetzt am präsentesten hängen geblieben ist. Und du hast einfach auch eine andere Perspektive, vielleicht wieder zurück vom politischen in den Unternehmenskontext.
Weil wir das so gut ergänzen.
Ja, das finde ich wirklich. Also ich hoffe.
Also was mir heute wieder mal so schön in Erinnerung gerufen wurde durch die ganzen Diskussionen und die Gespräche, die wir, das Gespräch, das wir heute geführt haben, ist, sich auch für sich selber einzusetzen und stark zu machen. Wir setzen uns für unsere Kinder ein, wir wollen eine bessere Zukunft für unsere Kinder, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es auch um uns selber, um uns als Elternteil auch geht. Und da das Thema Gesundheit haben wir heute bewusst auch nicht angesprochen, aber es ist einfach stark damit verwoben, dass wir auch auf uns schauen müssen, sich für Themen stark zu machen, Dinge auch als Frau insbesondere wirklich direkt anzusprechen, mögliche Konsequenzen, Problemherde, einfach auch negative Auswirkungen auf uns Frauen offen und direkt anzusprechen und keine Angst davor zu haben, dass es vielleicht ein Tabuthema ist.
Mhm.
Glückliche und zufriedene Mütter sind sicher die besseren Mütter als depressive und frustrierte.
Das ist doch ein perfektes Schlusswort. Also herzlichen Dank für alle, die im Raum sind. Herzlichen Dank an unsere beiden Gäste, Elisabeth und Maria. Es war uns wirklich eine Ehre, dass ihr mit uns die Babytreffs eröffnet. Und jetzt ein großes Dank an unsere Hauptgäste, die Babys. Jetzt geht's um euch. Und jetzt ist quasi der Floor geöffnet für alle eure Fragen. Und jetzt drehen wir die Mikros ab.
Genau.
Ciao zu Hause.
Das war's wieder mal mit Double Duty Dialogues. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch mit euren liebsten Mami-Freunden und PartnerInnen. Folgt uns außerdem auf Instagram unter Double Duty Dialogues.